möchte auch meinerseits alle herzlich begrüßen und wir lesen gemeinsam Epheser 5, Verse 8 bis 11. Epheser 5, Verse 8 bis 11. Hier steht geschrieben, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Paulus sagt in diesem Text, dass wir als Menschen in der Finsternis leben, Finsternis sind. Das heißt, vom Sündenfall her kommt, leben alle Menschen im Machtbereich Satans, im Machtbereich der Finsternis und sind gezeichnet von der Sünde. Das heißt, sie begehen finstere Werke. Und kein Mensch ist in der Lage, sich selber zu befreien aus diesem Machtbereich der Finsternis oder zu sagen, ich will jetzt keine Sünden mehr begehen. Und wenn ein Mensch in diesem Zustand stirbt, kommt er in die ewige Nacht und Finsternis. Und jetzt steht hier, ihr wart einst Finsternis, jetzt aber Licht im Herrn. Unwahrscheinlich, dieser Wechsel. Einst Finsternis, jetzt aber Licht im Herrn. Wie ist das möglich? Um das herzustellen, uns herauszureißen aus dem Machtbereich der Finsternis, uns zu Lichtern zu machen, dazu hat Gott seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt. Und Jesus konnte von sich sagen, ich bin das Licht der Welt. Und er hat nie etwas mit der Finsternis zu tun gehabt. Jesus hat nie gesündigt. Aber er war bereit, schließlich die Sünden aller Menschen aller Zeiten auf sich zu nehmen. Und er war bereit, das göttliche Gericht, das eigentlich uns hätte treffen müssen, stellvertretend am Kreuz von Golgatha über sich ergehen zu lassen. Und Gott Vater hat diesen Sohn auferweckt. Jesus lebt heute. Und Jesus hat am Kreuz alle Mächte der Finsternis, die ganze Finsternis überwunden und bietet nun allen Menschen die Vergebung der Sünden an und ein neues, ewiges Leben. Wenn nun ein Mensch diese beiden Geschenke annimmt, indem er in Reue Jesus seine Sünden bekennt, erlebt er, wie Jesus alle Sünden ihm vergibt und alle Finsternis aus seinem Leben ausräumt. Und dann darf er sagen, Herr Jesus, du auferstandener Christus, komm du in mein Leben. Und in dem Augenblick, wo Jesus in sein Leben kommt, ist er ein Licht. Warum? Weil Jesus das Licht in ihm Wohnung genommen hat. Der Mensch ist also ein Licht, der weiß, mir sind meine Sünden vergeben, alle Finsternis ist aus meinem Leben ausgeräumt und Jesus Christus, das Licht der Welt, wohnt in mir. Und jetzt steht hier, wandelt als Kinder des Lichts. Es geht nicht nur darum, dass ich sagen kann, so jetzt bin ich ein Licht, sondern mein Leben soll ab jetzt geprägt sein von dem in mir wohnenden Licht. Und wie geschieht das? Das geschieht so, dass ich Jesus immer wieder neu mein Leben zur Verfügung stelle und sage, Herr Jesus, du in mir wohnender Christus, ich stelle dir mein Leben zur Verfügung. Du darfst über mein Denken verfügen, über mein Wollen, über mein Gefühl, über alle meine Glieder. Du darfst mein Leben prägen. Entscheidend ist, dass dieses in mir wohnende Licht ab jetzt mein Leben prägt. Dass ich nicht nur sage, ich bin ein Licht, aber niemand merkt etwas davon. Sondern, dass dieses Licht jetzt mein Leben prägt. Und was das für Auswirkungen hat, wenn dieses Licht mein Leben prägt, steht nun in Vers 9. Denn die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Also das Licht, das in mir ist, trägt Frucht. Interessant ist, dass Frucht immer ein Ergebnis einer Beziehung ist und nicht das Ergebnis einer Anstrengung. Ich habe noch nie gesehen, bei uns gibt es so viele Obstbäume dort, wo ich wohne, dass die sich angestrengt hätten, jetzt Äpfel hervorzubringen. Die waren sehr ruhig. Die hatten eine Beziehung. Und genauso ist das, wenn wir eine Beziehung haben zu Jesus, ist die Frucht in meinem Leben Güte. Was heißt Güte? Güte heißt, dass ich den Menschen, die Gott in mein Leben hineingestellt hat, das sind meine Eltern, meine Geschwister, mein Ehepartner, den durfte ich ja selber wählen, das ist sowieso tiptop. Und dann kommen ja auch die anderen Glaubensgeschwister in der Gemeinde, meine Arbeitskollegen, Kolleginnen, dass ich denen mit rücksichtsvoller Art und Weise begegne. Das ist Güte. Dass ich Rücksicht nehme auf den anderen. Und dass ich ihm einfühlsam begegne. Dass ich mich hineinfühle in sein Leben, in sein Denken und ihm einfühlsam begegne. Das ist ganz entscheidend. Und dass ich immer wieder dem anderen zeige, du bist wertvoll in meinen Augen. Ich staune eigentlich, wer du bist. Ich sage euch, in einer Ehe ist das wunderbar. Wenn ich dem anderen jeden Tag zeige, du bist wertvoll. Und nicht, dass ich dem anderen Vorwürfe mache und weiß nicht was alles. Übrigens, in der Ehe sollte man sich nicht umerziehen zu versuchen. Das ist ja einfach, dass ich dem mit Güte begegne. Das ist die Frucht des Lichts übrigens, ganz klar. Und die Frucht des Lichts ist auch, dass ich ein gerechtes Leben lebe. Jesus hat mir seine Gerechtigkeit geschenkt. Ich bin gerecht vor Gott allein durch das Opfer Jesu Christi, nicht durch Anstrengung, sondern allein durch das, was Jesus getan hat. Aber weil ich gerecht bin, kann ich jetzt gerecht leben. Was heißt gerecht leben? Das heißt, ich erfülle die 10 Gebote. Ganz einfach. Der in mir wohnende Christus befähigt mich, die 10 Gebote zu erfüllen. Das erste Gebot heißt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das heißt, Jesus hat in meinem Leben immer den ersten Platz. Jesus ist für mich in meinem Leben das Wichtigste überhaupt. Und ich erwarte alle Hilfe in meinem Leben immer von Jesus. Und ich werde niemals Horoskope lesen. Ich werde niemals im esoterischen Bereich Hilfe suchen, auch wenn die dort Hilfe anbieten. Denn du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Es ist so, dass Jesus für mich das Wichtigste ist. Von ihm erwarte ich alle Hilfe. Weiter ist es so, dass steht, ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst in dem Lande, das dir Herr dein Gott geben wird. Wir ehren unsere Eltern. Und wir reden nicht negativ über unsere Eltern. Kommt nicht in Frage. Wir haben sicherlich Eltern, die hier und dort versagt haben. Und das vergeben wir den Eltern. Und wir reden nicht negativ über die Eltern. Kommt nicht in Frage. Wir ehren unsere Eltern. Und das Ergebnis ist ein langes Leben. Schon interessant. Nicht ein geistlicher Segen, sondern ein irdischer Segen. Und dass wir Land bekommen in dem Land, das dir der Herr Gott, dein Gott geben wird. Unwahrscheinlich, was hier steht. Unwahrscheinlich. Und ich bitte euch, redet nicht mehr negativ über eure Eltern, sondern achtet sie, schätzt sie und dort, wo sie versagt haben, da vergeben wir ihnen. Und über das reden wir nachher nicht mehr. Wir haben es vergeben, wir ehren unsere Eltern. Weiter ist es so, du sollst nicht Ehe brechen. Wir bleiben unserem Ehepartner treu. Es ist interessant, dass wir dem Ehepartner eigentlich bei einer Hochzeit nicht so sehr Liebe versprechen, sondern Treue. Ich war gestern gerade wieder an einer Hochzeit und dann habe ich gehört, wie die sich gesagt haben. Wir sind einander treu in guten und bösen Tagen, bis der Tod uns scheidet. Nur noch der Tod kann eine Ehe auflösen. sonst ist eine Ehe unauflöslich. Und jetzt muss ich euch etwas sagen. Die Treue ist der Nährboden der Liebe. Wenn wir dem anderen treu sind, sind wir befähigt, ihn zu lieben. Wenn ich mich entschieden habe und ich bleibe dir treu, bis der Tod uns scheidet. Und noch etwas, es ist ganz interessant. Wir Männer und Frauen sind ja verschieden. Und ich darf ja auch verheiratet sein mit meiner lieben Frau Christine. Ich staune, wer eine Frau ist. Das ist so interessant. Also das ist also unwahrscheinlich. Je länger man mit einer Frau zusammenlebt, je mehr staunt man, wie wunderbar eigentlich eine Frau ist. Das ist also schon wunderschön. Und dass man sich hineindenken kann in eine Person, das ist eine riesige Bereicherung. Und nicht anklagend jemand begegnen, sondern wertschätzend. Und immer wieder sehen, wie wunderbar und wie eine Frau kann intuitiv Menschen erfassen. Das staune ich immer. Das hat Gott darum so geschenkt, weil eine Mutter ein Kind, das nur machen kann, kann eine Mutter erfassen und sagen, wie es dem Kind geht. Christine konnte sagen, wie es dem Baby geht. Ich habe nur gestaunt, die haben ja nur geschrien. Und meine Frau konnte sagen, wie es ihr geht. Und so. Aber jetzt muss eine Frau aufpassen. Sie kann wirklich die Menschen intuitiv erfassen und dass sie nicht negativ über andere redet, weil sie auch diese Seite erfassen kann. Da muss eine Frau ein bisschen aufpassen. Dass Gott, wir wollen einander treu sein und auch bei einem Mann, dass man diese negative Seite mitträgt und vor Gott ausbreitet und ihn in Liebe begleitet und ihm hilft und ihn unterstützt. Ja, und dann, du sollst kein falsches Zeugnis reden wie der eine Nächsten. Wir reden bei niemandem negativ über einen anderen. Kommt nicht in Frage, machen wir nicht. Bitte mach das nicht. Und sag nicht, weiß ich vertraue es nur dir an. Aber du sagst niemandem. Also wenn ihr wollt, dass etwas schnell vorwärts geht, dann sagt das so. Also bitte redet bei niemandem negativ über andere. Das ist ganz entscheidend. Das steht so in der Heiligen Schrift. Du sollst kein falsches Zeugnis reden wie der einen Nächsten. Und weiter, lass dich nicht gelüsten deines nächsten Hauses. Lass dich nicht gelüsten deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Heute würde man auch noch Auto sagen. Also, wir sollen nicht neidisch sein auf das, was der andere hat. Wisst ihr, Neid zerstört das Ja zu dem, was ich habe. Ich kann mich an dem, was ich habe, gar nicht recht freuen. Einige haben schöne Wohnungen, aber die gehen auf Besuch zu jemandem, die haben noch eine schönere. Hi. Und dann kommen sie heim in ihr Budali. Also, und können sich wie nicht freuen an dem, was Gott ihnen anvertraut hat. Wir sollen nicht neidisch sein. Ganz klar. Und jetzt sage ich euch, und wir sind befähigt dazu. Das ist ja das Wunder. Das ist die Frucht des Lichtes, dass ich nicht neidisch bin. Eine wunderbare Frucht. Und eine weitere Frucht ist, wenn das Licht mein Leben prägt, dass ich von der Wahrheit geprägt bin. Alles an mir ist wahr. Das heißt, alles mein Reden ist wahr. Ich lüge niemanden an. Ich sage keine Halbwahrheiten weiter. Und es ist auch nicht so, dass ich in meinem Leben etwas verstecken müsste vor meinem Ehepartner oder vor anderen Gläubigen. Ich lebe kein Doppelleben. Dass ich irgendetwas zu verbergen habe vor anderen, ich bin wahr, durch und durch wahr. Das macht das Licht möglich. Dass ich ein wahres Leben führe, ein vom Licht durchstrahltes Leben führe. Und wenn ich diesem Licht Raum gebe in meinem Leben, dann kann ich prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und das ist wohl das Schönste. Stellt euch mal vor, damals, als wir in der Finsternis lebten, haben wir einfach gelebt, so wie es uns gepasst hat. Und jetzt, wo wir geprägt sind vom göttlichen Licht, können wir prüfen, was Gott wohlgefällig ist. Und jetzt sage ich euch, was Gott wohlgefällig ist. Damit ihr nicht so lange in der Bibel herumblättern müsst, habe ich gedacht, ich sage es euch. Es ist Gott wohlgefällig, dass alles, was wir tun, für Jesus tun, tut alles von Herzen aus dem Herrn und nicht den Menschen. Es ist so, dass eine Hausfrau kocht für Jesus, glättet für Jesus, putzt für Jesus, erzieht für Jesus, wechselt die Windeln für Jesus und so weiter. Sie tut alles für Jesus. Und ich muss euch sagen, plötzlich ist alles ganz anders. Wir tun alles zur Verherrlichung von Jesus und noch etwas, und Jesus wird uns das alles belohnen. Sag, du hast tiptop gekocht für mich. Sag ich, du warst doch nie beim Tisch bei mir. Tut alles von Herzen aus dem Herrn und nicht den Menschen. Und die Männer gehen an ihren Arbeitsplatz und arbeiten dort für Jesus. Und deshalb behält man die Freude an der Arbeit. Stellt euch mal vor, ich darf alles für Jesus tun und er wird mir das alles belohnen. Auf der Erde bekomme ich Lohn und im Himmel erst noch dazu. Das ist doch flott. Also, dass wir alles für Jesus tun, das ist das, was uns die Bibel lehrt. Das ist ihm wohlgefällig, dass ich das so mache. Ja, es ist ihm wohlgefällig, dass ich eben das, und dann ist es Gott wohlgefällig, dass ich mich einsetze für den Bau seiner Gemeinde hier auf dieser Erde. Wir leben in der heilsgeschichtlichen Zeit der Gemeinde. Diese heilsgeschichtliche Zeit hat begonnen mit Pfingsten und wird aufhören mit der Entrückung, wenn Jesus wiederkommt und die Gemeinde heimholt. Und wir dürfen in dieser heilsgeschichtlichen Zeit leben. Und jetzt erwartet Jesus von jedem Gläubigen, dass er mithilft an dem Ort, wo Gott ihn hingestellt hat, seine Gemeinde zu bauen. Und die Gemeinde ist der Leib Christi. Also was ich in die Gemeinde investiere ich in das Haupt Jesus Christus. Also meine Frau investiert sehr viel in meinen Leib, das seht ihr. Und zugleich in meinen Kopf, das ist doch selbstverständlich. Was ich also in die Gemeinde investiere, investiere ich in die Person Jesu. Einige sagen mir, wenn ich Jesus da wäre, dann, was ich alles machen würde. Jesus ist da in seinem Leib, in der Gemeinde. Und ich soll mich in die Gemeinde investieren, in den Bau seiner Gemeinde. Wie sieht das konkret aus? Konkret sieht das so aus, dass ich die Anliegen der Gemeinde im Gebet vor Gott ausbreite. Dass ihr immer wieder für Gabi und Peter Brock betet hier, die sonst den Dienst tun hier, für die Ältesten hier in dieser Gemeinde, für alle, die welche Verantwortung haben, und dass man in die Gebetsstunden kommt. Selbstverständlich. Und dass wir miteinander vor Gott die Anliegen dieser Gemeinde tragen. Dass Gott diese Gemeinde segnen kann, dass Gott diese Gemeinde bereichern kann. Und weiter zeigt sich auch darin, dass ich mich in den Bau der Gemeinde Jesu investiere, dass ich mit meinen Gaben mich einsetze. Achtet mal, ist ganz interessant, wir haben ja irisch gesehen Fähigkeiten mitbekommen, mit auf den Lebensweg. Das ist ja wunderbar, was Menschen für Fähigkeiten haben. Einige haben mathematische Fähigkeiten, einige haben sonst sprachliche Fähigkeiten und so weiter. Und als wir uns bekehrten, eine Wiedergeburt erlebten, hat Gott Gaben, Charismen in unser Leben hineingelegt. Durch den Heiligen Geist haben wir Gaben bekommen, zusätzlich zu den Fähigkeiten. Und jetzt hat uns Jesus Gaben anvertraut, die wir einsetzen sollen zum Bau seiner Gemeinde. Und ihr könnt ja mal vor Gott innerlich fragen, Herr Jesus, welche Gaben hast du mir anvertraut? Einige haben die Gabe, sich in der Kinderhütte einzusetzen. Einige setzen sich im Kids Point ein, habe ich ja gesehen. Also vielen Dank für alle, die das machen. Einige helfen mit in der Jungschararbeit. Wieder andere können in der Jugendarbeit sich einsetzen. Einige setzen sich in der Seniorenarbeit ein. Wieder andere helfen mit im musikalischen Bereich. Wieder andere helfen mit im technischen Bereich. Wir haben verschiedenste Gaben. Schade ist, wenn wir diese Gaben nicht einsetzen. Es steht in 1. Petrus 4, Vers 10, dass wir Verwalter, gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes sein sollen, der Gaben, die Gott uns anvertraut hat, dass wir die einsetzen. Ältere Geschwister werden sagen, ja, was soll ich dann noch machen? Betet für die Gemeinde. Ich muss euch sagen, ihr habt ja Zeit, habt ihr es auch schon gemerkt. Also ältere Leute haben Zeit, das ist das, was junge Leute kaum haben. Wir haben Zeit. Und wir können doch mal sagen, jetzt nehme ich mir richtig Zeit, mal hier für diese Gemeinde zu beten. Und vielleicht könnt ihr sogar eine Liste haben von denen, die die Gottesdienste besuchen, dass man jeden Tag mal für alle betet. Ich darf ja in Zürich an der Drittelgasse darf ich Pastor sein. Und dort habe ich die Namen von denen, die die Gottesdienste besuchen. Und ich bete jeden Tag für alle, die den Gottesdienst besuchen. Ich nehme mir Zeit dafür. Das ist der größte Liebesbeweis, den ich überhaupt meiner Gemeinde gegenüber zum Ausdruck bringen kann. Dass ich für jedes Einzelne jeden Tag bete. Jeden Tag vor das Angesicht Gottes bringe. Und ich möchte mal fragen, für wie viele betet ihr jeden Tag hier in dieser Gemeinde? Das ist entscheidend wichtig, dass wir einander tragen vor dem Angesicht Gottes. Dass wir uns mit unseren Gaben einsetzen, dass sich die Gemeinde entfalten kann. Und das vor Gott Wohlgefällige ist auch, dass wir uns einsetzen, verlorene Menschen zu Jesus zu führen. Wir müssen uns einmal bewusst sein, dass verlorene Menschen eigentlich ewig verloren sind. Und es sollte uns ein Anliegen sein, dass wir Menschen, die noch Jesus nicht persönlich kennen, dass wir uns um sie bemühen, dass sie Jesus als ihren Retter kennenlernen. Und ich möchte euch bitten, zumindest vielleicht für 2-3 Personen jeden Tag zu beten, dass auch sie Jesus finden möchten. Vielleicht habt ihr einen Bruder oder eine Schwester, die noch nicht gläubig ist. Bitte betet jeden Tag für sie. Vielleicht habt ihr ein Kind, das noch nicht den Glaubensweg geht. Bitte betet jeden Tag für dieses Kind, dass es den Glaubensweg gehen darf. Oder vielleicht habt ihr Nachbarn, von denen ihr gerne hätten, dass sie sich entscheiden würden für Jesus. Oder Mitarbeiter oder Mitarbeiterin am Arbeitsplatz. Wir haben eine Aufgabe, verlorene Menschen zu Jesus zu führen. Und hier in Bülach gibt es sicherlich noch verlorene Menschen, habe ich den Eindruck. Betet doch für Bülach, betet für Bachenbülach, betet hier für diese Ortschaften, dass Gott hier eine Erweckung schenken möge. Dass Gott hier ein Segen hier auf diese Gemeinde legt, dass sich viele Menschen hier durch diese Gemeinde bekehren können. Und es ist uns ein Anliegen, dass diese Menschen Jesus finden und deshalb sagen wir, du komm doch mal mit mir in den Gottesdienst. Ich lade dich mal ganz herzlich ein, komm doch einmal mit. Oder vielleicht haben wir haben ja als Gemeinde an der Drittelgasse den Glaubensgrundkurs, den ich angeboten habe, ins Internet gestellt. Dass man mal sagt, eine Person kommt, wir machen mal miteinander diesen Glaubensgrundkurs. Wir schauen den mal an. Ich habe immer wieder E-Mails von Menschen, die sich durch diesen Glaubensgrundkurs gegenwärtig bekehren. Doch eine wunderbare Möglichkeit, dass wir Menschen zu Jesus führen. Und ihnen dann helfen, dass sie den Weg in die Gemeinde finden. Das ist Gott wohlgefällig. Ich muss schon sagen, ich finde das unwahrscheinlich, dass wir Menschen, die wir einst Gott durch unser sündiges Verhalten zutiefst beleidigt und verletzt haben, heute das Gott wohlgefällige tun dürfen. Wo Gott im Himmel sich an uns freut und sagt, Armin, ich freue mich, dass du das machst. So wunderbar. Und das, euer Name kann man auch einsetzen und sagen, ich freue mich darüber. Und eigentlich dazu hat uns Gott das Leben anvertraut, dass wir das vor ihm Wohlgefällige tun. Dazu dürfen wir leben. Und das ist das, was uns einmal auf dem Sterbebett am meisten freuen wird. Dass wir in unserem Leben das Gott Wohlgefällige getan haben. Dass wir alles für ihn getan haben. Dass wir mitgeholfen haben, dass die Gemeinde sich entfalten kann. Dass wir verlorene Menschen zu Jesus geführt haben. Stellt euch mal vor, wenn wir einmal im Himmel sein werden und dann kommt eine Person auf mich zu, umarmt mich, das ist dann möglich im Himmel, Ja, umarmt mich und sagt, du, dass ich hier sein kann, bist du schuld. Magst du dich noch erinnern auf der Erde? Damals hast du mir den Weg zu Jesus gezeigt. Und jetzt darf ich hier an diesem wunderbaren Ort sein. Ich kann dir nie genug danken. Und nach 100.000 Jahren Himmel kommt er wieder auf mich zu und sagt, ich kann dir nie in Ewigkeit nie genug danken, dass du mir den Weg hier an diesen wunderbaren Ort gezeigt hast. Ja, es ist Gott wohlgefällig, wenn wir Menschen zu ihm führen und in die Gemeinde führen. Und jetzt steht hier Vers 11, und hab nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Es ist so, dass wenn wir uns bekehrt haben, eine Wiedergeburt erlebt haben, dass wir voll Schwung in das Gläubigsein hineinsteigen und staunen, was Jesus an uns getan hat. Aber wisst ihr, das Gläubigsein wird auch gewöhnlich. Man ist einfach jeden Tag gläubig, oder? Und irgendwo ist das Gläubigsein, verliert man manchmal wie ein Stück weit den Schwung und die Begeisterung am Gläubigsein. Woher kann das kommen? Ich meine, dass wohl die größte Not, dass der Schwung ein Stück weit verloren geht am Gläubigsein, darin besteht, dass wir nicht mehr treu jeden Tag die Bibel lesen und beten. Ich habe viele Leute, wenn sie in die Seelsorge kommen, frage ich sie, wie ist es mit dem Bibellesen und Beten? Und dann sage ich, ja, verstehe ich eure Not. Wisst ihr, wenn der ganze Schwung vom Gläubigsein weg ist, wir brauchen eine tiefe, innige Gemeinschaft mit Jesus. Stellt euch mal vor, ich rede jeden Tag mit meiner Frau, mit der Christine. Unwahrscheinlich, oder? Also, das ist doch ganz klar. Das ist also sonnenklar. Wir reden zusammen, wir pflegen Gemeinschaft. Man nennt das ein Gespräch. Sie reden nachher auch mit mir, wenn ich mit ihr geredet habe. Und genauso braucht es das Gespräch mit Jesus. Wir müssen jeden Tag uns von ihm ansprechen lassen, indem wir die Bibel lesen. Stellt euch mal vor, Gott redet durch dieses Wort zu uns. Ich lese jeden Tag ein Kapitel. Manchmal kommen mir die Tränen vor Freude, dass der ewige, heilige Gott mit mir spricht. Manchmal sagt er mir ganz gewöhnliche Dinge, die weiß ich auch schon. Aber dann, im Gewöhnlichen liegt das Außergewöhnliche. Denkt daran. Im Gewöhnlichen liegt das Außergewöhnliche. Einige wollen immer die Bibel aufschlagen und außergewöhnliche Bibelstellen lesen. Bitte lest die gewöhnlichen. Und dann wird Gott plötzlich euch Außergewöhnliches sagen. Und Gott redet zu mir. Und ich darf mit ihm reden im Gebet. Ich darf auf die Knie gehen, denn das werde ich sowieso im Himmel so machen, wenn ich mit Gott rede, dass ich auf den Knien vor ihm bin. Und dann darf ich mit Jesus reden, mit einer solchen Majestät. Jesus hat gesagt, mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden. Und ich darf mit ihm reden, der Armin Mauerhofer darf mit ihm reden. Stellt euch mal vor. Ich bin manchmal tief berührt. Und wenn ich mal all diese Gebetserhörungen, die ich erlebt habe, noch dazu sage, da kommen mir die Tränen vor Freude. Was Gott durch die Gebete, die ich gesprochen habe, alles gewirkt hat. Und es gibt Gläubige, die vernachlässigen das Bibellesen und das Gebet. Ich kann es nicht fassen. Das ist ja die Grundlage überhaupt des Gläubigseins. Und dann ist es so, dass einige auch die Gemeindezusammenkünfte vernachlässigen. Den Kontakt zu den anderen Gläubigen wie ein Stück weit nicht mehr pflegen. Wir brauchen den Kontakt zu den anderen Gläubigen. Wir brauchen, dass sie für uns beten, dass wir mit ihnen das Gespräch führen können. Das ist ganz entscheidend wichtig. Und wenn wir diese tiefe Beziehung zu Jesus, zu den anderen Gläubigen verloren haben, schleicht sich Sünde ein in unser Leben. Ich möchte mal einige solche Sünden erwähnen. Wir begegnen unserem Ehepartner auf einmal lieblos, machen ihm ständig Vorwürfe, was er alles falsch macht. Er muss auch sehen, er ist auch unmöglich, das muss man auch, also das muss man schon sagen. Also ich würde das sonst nicht sagen. Und habe nicht gemerkt, dass ich hier jetzt sündige. Ich soll meinem Ehepartner mit Liebe begegnen. So steht es in der Heiligen Schrift. Und nicht lieblos. Und wenn ich wage, lieblos dem anderen zu begegnen, das ist Sünde. Das ist nicht richtig. Und übrigens, mit bestimmten Leuten habe ich nichts mehr zu tun. Ich sage es euch. Wenn die mir anrufen, ich hänge ihnen den Hörer auf. Die haben mich derart beleidigt, die haben mir derart verletzt. Das muss ich dir jetzt sagen. Mit denen habe ich nichts mehr zu tun. Das nennt man Unversöhnlichkeit und ist eine gravierende Sünde in meinem Leben. Denn es steht im Unser Vater und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Ich habe schon oft gesagt, einigen hört auf, das Unser Vater zu beten. Ja, nicht mehr. Stellt euch mal vor, ihr betet und vergibt mir auch nicht die Sünden, ich vergebe nämlich auch nicht. Das steht so. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Haben wir allen Schuldigen vergeben? Haben wir all denen, die uns zutiefst gekränkt haben, haben wir ihnen vergeben? Oder ist es so, dass wir eben plötzlich Sünde in unserem Leben dulden? Und es gibt Leute, die gehen im Internet auf Pornoseiten und schauen sich diesen Mist an und sind gläubig. Und wissen ganz genau, das ist nicht richtig und machen es trotzdem. Dulden Sünde in ihrem Leben. Einige dulden eine andere Sünde in ihrem Leben. Und jetzt sagt hier Paulus, bitte, wenn ihr gläubig seid, bitte duldet keine Sünde in eurem Leben. Das ist einfach nicht richtig, sondern stellt sie vielmehr bloß. Geht auf die Knie und bekennt diese Sünde Jesus und bitte lasst diese Sünde. Und vielleicht muss man vielleicht sogar in die Seelsorge gehen. Es gibt Gläubige, die sind nämlich von einer Sucht gefangen. Rauchen im Geheimen, trinken zu viel Alkohol im Geheimen und so weiter. Dass sie endlich mal sagen, und ich will loswerden von diesem Zeug. Ich will frei werden, ich will wieder ein Licht sein. Und Jesus reinigt uns wieder mit seinem heiligen Blut und wir können wieder Lichter sein, für andere strahlend da sein und nicht uns selber um Sünde herumdrehen. Dass wir die Sünde bloßstellen und dann wieder als Lichter leuchten in dieser Welt. Zusammenfassend habe ich ausgeführt. Wir waren einst Finsternis. Dadurch, dass Jesus alle Finsternis aus meinem Leben ausräumen konnte und als das Licht in mein Leben kam, wurden wir Lichter. Und die Frucht des Lichts ist, dass wir unserem Nächsten mit Güte begegnen, mit Einfühlungsvermögen, mit Rücksichtnahme, dass wir ihnen zeigen, du bist wertvoll in meinen Augen, dass wir die 10 Gebote einhalten, dass wir gerecht sind vor Gott, und dass wir durch und durch wahr sind, kein Doppelleben führen. Und wir sind befähigt, das Gott Wohlgefällige zu tun. Also ich finde das wunderbar. Stelle man sich vor. Wir sind befähigt, das zu tun, wozu uns Gott eigentlich das Leben geschenkt hat. Wir tun nämlich alles für Jesus. Wir setzen uns ein für den Bau hier dieser freien evangelischen Gemeinde in Bülach. Wir setzen uns ein mit unseren Gaben, mit unseren Fähigkeiten, mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Und wir ringen darum, dass durch unser Leben verlorene Menschen gerettet werden. Dass Menschen zu Jesus Christus finden und ewig gerettet sind, das ist das Gottwohlgefällige. Und wir dulden keine Sünde im Leben. Wir sind einfach nicht bereit, Sünde zu dulden. Und das ist dann der Fall, wenn wir treu die Beziehung zu Jesus pflegen, durch Bibellesen und Gebet. Bitte, bitte, wenn ihr das vernachlässigt habt, aber heute bitte, lest wieder eure Bibel, betet wieder. Und vor allem, wenn ihr verheiratet seid, betet doch zumindest jeden Tag mit eurem Ehepartner zusammen. Zweimal ist auch schön. Also Christine und ich beten am Morgen zusammen, manchmal noch durch den Tag und natürlich vor dem Einschlafen immer. Bitte, Ehepaare, betet zusammen. Denn Gott ist der, in der Mitte eurer Ehe stehen soll. Betet zusammen. Das ist ganz entscheidend wichtig. Und dass wir eine tiefe Beziehung zu Jesus pflegen und keine Sünde im Leben dulden. damit wir Lichter sind und Menschen durch uns Jesus begegnen können. Das ist doch das göttliche Ziel mit unserem Leben. Amen. Ich bete. Herr Jesus, ich bin tief berührt von diesem Text. Ich danke dir, dass du als das Licht in diese Welt gekommen bist. Und dass du uns dadurch, dass du am Kreuz starbst und auferstanden bist, die Möglichkeit geschaffen hast, dass wir Lichter werden können. Und ich danke dir für alle, die, welche mir heute Morgen zugehört haben, sagen können, ich bin ein Licht. Du, Herr Jesus, hast mir die Sünden vergeben und du wohnst in mir. Und ich danke dir, dass wir jetzt befähigt sind, unserem Nächsten mit Liebe und Güte zu begegnen, unserem Ehepartner, unseren Kindern, unseren Arbeitskollegen, den Glaubensgeschwistern in der Gemeinde. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du der bist, der uns helfend zur Seite steht in unserem Alltag, dass wir auch die 10 Gebote einhalten können und dass wir durch und durch wahr sind und nicht irgendwie ein Doppelleben führen. Und ich danke dir, dass wir befähigt sind, das dir Wohlgefällige zu tun. Ich staune einfach, dass wir letztlich alles für dich tun dürfen, dass wir mithelfen dürfen, hier diese Gemeinde zu bauen, da hier in der Freien Evangelischen Gemeinde Bülach, dass wir unseren Gaben entsprechend hier in der Gemeinde uns einbringen. Ich danke dir für alle, die in der Kinderarbeit mithelfen, der Jungschararbeit, Jugendarbeit, Seniorenarbeit, im musikalischen und technischen Bereich, vergilt es jedem Reich. Und dass wir mithelfen, verlorene Menschen zu retten, hier aus Bülach und Umgebung. Bitte, Herr Jesus, und schenk eine große Ernte in nächster Zeit, dass noch viele Menschen dich finden. Und bewahre uns davor, dass wir wieder Sünde im Leben dulden und dass wir die Beziehung zu dir vernachlässigen. Bitte halte schützend deine Hand über uns, dass wir eine tiefe Beziehung zu dir pflegen und einfach rein sind vor dir und als gereinigte Lichter in dieser Welt sein dürfen. Amen.